Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Das Olympiajahr 2016 ist in vollem Gange und wir wollen uns daran erinnern, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten so bei Olympia los gewesen ist. Und das tun wir hier in einem Special bei das Spiel meines Lebens. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Andreas Thies und in der heutigen Ausgabe widmen wir uns dem Jahr 2000, den Spielen in Sydney, Bondi Beach, Cathy Freeman, Ian Thorpe etc. etc. Das mache ich nicht alleine, natürlich habe ich wieder einen Gast. Ich habe den Tillmann an meiner Seite. Hallo Tillmann.
Hallo.
Tillmann, 2000, es waren die Spiele am anderen Ende der Welt. Es waren die Spiele, die meiste Zeit nachts übertragen worden sind, beziehungsweise ausgetragen worden sind. Du hast trotzdem damals eine ganze Menge davon verfolgt.
Ich habe sehr viel verfolgt. Es war, wie du sagtest, wirklich in der Nacht. Aber ich war damals Schüler und es ging einigermaßen von der Zeit her, auch von Ferien her. Und es waren so die Olympischen Spiele, wo ich zum ersten Mal wirklich so wirklich hardcore geschaut habe. Also 96 habe ich schon auch verfolgt, aber nicht so stark wie 2000. Auf 2000 habe ich wirklich hingefiebert und habe auch Zeitpläne studiert und mir das so gelegt, wie man das irgendwie machen kann. Und ja, es war eine prägende Erinnerung meines olympischen Lebens, sag ich mal.
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, 96 habe ich mit am meisten auch gesehen, weil ich da, weil das zwischen Abi und dem Start meiner Ausbildung war. Es war tatsächlich genau in der Zeit dazwischen, deswegen habe ich damals eine ganze Menge geguckt. 2000 war schon so Studium. Natürlich kann man sich das Studium auch so legen, dass man eine ganze Menge sehen kann, aber ich gebe ganz offen zu, ich habe nicht ganz so viel von 2000 gesehen und trotzdem sind eine ganze Menge Geschichten natürlich hängen geblieben, über die wir dann jetzt hier in der Sendung dann auch sprechen wollen. Und anfangen würde ich aber ganz gerne auch so ein bisschen mit der Vorgeschichte dieser Olympischen Spiele, weil 2000, das war das Jahr tatsächlich, wo sich ja auch Berlin für die Olympischen Sommerspiele beworben hatte.
Ganz genau, ja. Es hat dann im Endeffekt nicht gereicht. Sydney vom Kontinent her war, glaube ich, Australien einfach mal dran in dem Moment.
Ja.
Nach Amerika und davor Barcelona, Europa auch, war es schon allein von den Kontinenten her so, dass Berlin relativ schlechte Chancen hat, auch wenn die Bewerbung dann natürlich durchaus chancenreich war. Es aber nicht ganz bis zum Ende geschafft hat dann.
Damals hatten sich Sydney, Peking, Manchester, Berlin und Istanbul beworben. Istanbul war in der ersten Runde rausgegangen und Berlin hatte irgendwie überhaupt keine Chance. Ist in der zweiten Runde raus und Sydney war die ganze Zeit wirklich nur auf Platz 2 hinter Peking und ist dann im letzten Durchgang vorbeigezogen an Peking und hat sich dann mit 45-43 Stimmen diese Olympischen Spiele geholt.
So ganz genau wusste ich das gar nicht mehr, dass es so knapp war zwischen den beiden.
Ja, ja, es war in der Tat sehr, sehr knapp. Manchester, Berlin und Istanbul waren relativ klar abgeschlagen und dann war es so, ja, dass Peking und Sydney übrig blieben am Ende und Sydney hat es dann geschafft. Und ich weiß allerdings noch, als damals gesagt worden ist, die Spiele finden in Sydney statt, habe ich gedacht, Alter, jetzt musst du nachts immer aufstehen. Ich hätte lieber in Berlin diese Olympischen Spiele gehabt und von mir aus in Manchester oder in Istanbul, das wäre alles viel toller gewesen. Aber so war es dann ja auch richtig, richtig gut. Kannst du dich noch an so Dinge erinnern, die auf die Olympischen Spiele hinwiesen? Weil, also, damals waren 96 natürlich die Olympischen Spiele in Atlanta. Aber insgesamt, was ich noch vorher gedacht habe, ja, die Schwimmer zum Beispiel, die haben vorher, ein Jahr vorher schon relativ schlecht abgeschnitten, da war man sich nicht so sicher, wie viele Medaillen sie holen konnten und wir sprechen nachher noch über Franzi van Almsick.
Genau, ja.
Gibt es noch so Sachen, die bei dir dann hängen geblieben sind im Hinblick auf die Olympischen Spiele?
Na, wenn man die Olympischen Spiele ganzheitlich nimmt, also 92 war ja überragend mit Barcelona und das Flair war echt eine schöne Geschichte. 96 Atlanta hat mich jetzt überhaupt gar nicht so wirklich überzeugt, weil es einfach so eine, ich will jetzt nicht Olympische Spiele waren, aber es war irgendwie, wirkte so ein bisschen aufgesetzt und nicht so, es war irgendwie so gewollt und nicht gekonnt.
Ja.
Deswegen habe ich mich im Vorfeld von Sydney schon drauf gefreut, weil das australische Volk extrem sportverrückt ist und da so der Funke überspringt. Also für mich war damals nicht zur Debatte gestanden, dahin zu fahren. Deswegen war ich da noch, mit 17 war ich damals, das stand einfach nicht zur Debatte. Mhm. Und ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich mir stimmungsmäßig einiges erhofft habe. Und es kam im Endeffekt dann auch so. Also vom Gefühl her war Olympia Sydney so ein bisschen die Partyspiele.
Ja.
So ein schöner Kontrapunkt zu Atlanta eben damals. Das sieht man jetzt auch beim Tennis, wenn man einen weiten Sprung nimmt. Der Happy Slam ist ja die Australian Open.
Ja.
Und da sieht man auch schon vorher irgendwie, was möglich ist. Und das habe ich mir halt erhofft. Und an einigen Stellen, an sehr vielen Stellen sogar, ist es dann auch, hat sich bewahrheitet.
Waren das die Spiele des Beachvolleyball damals? Bondi Beach, das ist ein Begriff, der sich so in mein Gedächtnis eingeprägt hat.
Ganz genau, ja. Sie haben ja dieses Stadion dahingestellt, aus dem Nichts eigentlich an den Surferstrand schlechthin, wo sämtliche Leute immer feiern und Party machen, so vom Gefühl her, und surfen eben. Und sie haben das da hingestellt und die Leute sind da ja hingepilgert, komplett verkleidet, in Ganzkörperanzügen mit australischen Flaggen. Und die Stimmung in diesem Stadion, also ich glaube, die Beachvolleyballer, die dort dabei waren, also die, wir kommen vielleicht nachher noch drauf, die deutschen Medaillengewinner auch, die schwärmen ja immer noch davon, von der Stimmung.
Ja, also es war damals zum ersten Mal olympisch, Beachvolleyball, und dann gleich mit einem Bang eingestiegen, diese Olympischen Spiele, in diese Olympischen Spiele. Beachvolleyball ist heute nicht mehr wegzudenken aus dem Programm, ist tatsächlich eine quasi der Ankersportarten geworden. 2012 hatte man dieses Brink-Reckermann, diesen Wahnsinn.
Die Finale werden wir wohl nie vergessen, ja.
Genau, und dann auch auf dieser Horse Guards Parade dann in London, mitten in London, und ich habe mit meinem Gast zur Sendung 2012 auch drüber gesprochen. Einer der schönsten Plätze in London haben sie dafür ausgesucht fürs Beachvolleyballturnier. In Rio ist es natürlich eins der Ankersportarten, weil die Brasilianer dann ja auch Beachvolleyball verrückt sind. Also das ist eine Sportart, die noch sehr, sehr jung bei Olympia ist und trotzdem die Herzen im Sturm erobert hat von allen.
Genau, also da hat Bondi Beach auf jeden Fall seinen Beitrag dazu getragen, weil es eben spektakulär war. Es hat so dieses lockere, jugendliche Flair rübergebracht. Und hat dort eben also diesen Lifestyle auch ein bisschen transportiert eben.
Ja, du hast es gesagt, der Happy Slam, die Australian Open beim Tennis werden auch immer als die leichtfüßigsten vielleicht, der leichtfüßigste Grand Slam bezeichnet, und die Stimmung hat sich tatsächlich dann auch übertragen. Und das hat sich auch übertragen auf die Eröffnungsfeier. Und Australien ist dann ja auch ein Kontinent und ein Land, was so ein ganz kleines bisschen, ich will nicht sagen, von Rassenkonflikten gestört ist, aber wo man mit den Einwohnern Australiens und den Ureinwohnern, mit den Aborigines, so auch seine Probleme hat. Und ich glaube, damals hat diese Olympischen Spiele haben damals unglaublich gewonnen, schon gleich am Anfang bei der Eröffnungsfeier, als Cathy Freeman das olympische Feuer entzündete. Das war vorher noch nicht bekannt, wer das gemacht hat. Es wurden Vermutungen aufgestellt.
Genau, es wurde sehr viel spekuliert im Vorfeld, ja.
Genau, und auf einmal lief sie mit dieser Fackel ins Stadion ein. Das war, glaube ich, einer der Momente, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt kann es beginnen. Das ist richtig. Das fühlte sich von vorne bis hinten richtig an.
Das stimmt, ja. Also es hatte extrem viel Flair, also wie sie dann in dieses Wasserbecken gestiegen ist, nachdem raus war, wer das Feuer entzündet. Und sie hat es von irgendeiner anderen Sportlerin, die ich jetzt gar nicht parat habe, übernommen, dieses Ding. Und dann war eigentlich klar, Cathy Freeman macht's. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, war sie die erste, die aktive Sportlerin war?
Das kann sein. 96 war es ja auch ein toller Moment mit Muhammad Ali.
Muhammad Ali, genau.
Ich weiß es gar nicht, ob sie die erste Sportlerin war, die wirklich das Feuer entzündet hat. Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich habe es zumindest so in Erinnerung, dass es wirklich was Besonderes war, dass es eine aktive Sportlerin in den Olympischen Spielen Teilnehmende, die das Feuer entzünden darf. Und du hast es gesagt, diese politische oder diese Rassenkonflikt diese Message, die dadurch rausging, war schon einmalig.
Ja, die bei der Schlussfeier, ich habe das gelesen oder habe mir das angelesen, bei der Schlussfeier sind zum Beispiel auch noch Midnight Oil aufgetreten und haben ihren Text zu Bads Are Burning umgetextet.
Das wusste ich nicht mehr, ne?
Ja, in The Time Has Come. Und sie forderten in dem Text zur Entschuldigung an den Aborigines auf. Also insgesamt hatten diese Olympischen Spiele ja auch absoluten Symbolcharakter. Und ich glaube auch, dass da eine ganze Menge gut gemacht worden ist damals. Und wie gesagt, wir werden uns gleich noch Kathy Freeman in aller Deutlichkeit widmen. Aber das war schon mal ein wirklich stimmiger Moment in diesen Olympischen Spielen.
Das auf jeden Fall. Also dieses Bild, wie sie eben in dieses Wasserbecken steigt, in ihrem Ganzkörpersuit oder wasserfesten Dingens da, war schon ein sehr erhebender. Man sieht ihr auch an, oder man hat ihr angemerkt, wie gerührt sie war, und sie wusste genau, welche Ehre es ihr da zuteil wird. Und dann zündet sie dieses Feuer an, was rund um sie eben irgendwie anfängt zu brennen und geht dann diese Wasserrutsche, oder ich weiß nicht mehr genau, was das war, ein Wasserfall, Wasserrutsche, ich weiß es nicht, und fährt dann so nach oben. Es war eine sehr schöne Flammenentzündung einfach.
Ja, bei welchen Olympischen Spielen hat der Bogenschütze...
Das war Muhammad Ali, glaube ich.
Nee, Muhammad Ali hat selber
angezündet. Ich glaube, dass Muhammad Ali den Pfeil angezündet hat, 96. Und danach der Pfeil in dieses Ding geschossen wurde.
Das war nämlich ein ziemlicher Fake. Das ist nämlich vorher schon angegangen, bevor der Pfeil überhaupt reinging. Aber 2000 hat auf jeden Fall Kathy Freeman dafür gesorgt und hat dafür für eine wirklich stimmungsvolle Eröffnungsfeier gesorgt. Und damals wurde auch der offizielle Olympiasong veröffentlicht. Wir haben das in jeder Sendung gehabt. Der offizielle Olympiasong war von?
Das war Australia, glaube ich, mit diesen ganz vielen Didgeridoos.
Es war Vanessa Amorosi. Okay. Die Älteren werden sich noch erinnern. Sie hat ihren Song Absolutely Everybody damals aufgeführt. Und das war wohl der offizielle Olympiasong.
War dieses Australia-Lied von irgendeinem deutschen Radio-Fernsehsender dann als offizielle Hymne, glaube ich.
Das kann sein, aber das ZDF hat damals von U2 Beautiful Day genommen. Das hatten sie in jeder Übertragung im Vorspann oder im Nachspann hatten sie U2 Beautiful Day als Vorspann und als Abspann.
Ich finde es ja auch mal sehr wichtig, was die Fernsehsender nehmen, weil ich diese Schlussbilder, die Bilder des Tages quasi mit diesem Song untermalt, immer extrem gerne schaue.
Ja, und ich auch.
Es ist ein sehr, sehr bewegender Moment, so die tagesaktuellen Geschichten nochmal so dir Revue passieren zu lassen. Und vor allem dann natürlich die Bilder der Spiele am Ende. Und da ist Beautiful Day natürlich durchaus prädestiniert dafür.
Nirgendwo wird mehr Zeitlupe genommen als in diesen Tagesrückblicken, wenn der Olympiasong noch damit dazu gespielt wird.
Da muss ich sagen, zu Recht, weil es einfach Sport lebt durch diese vor allem auch die Emotionen, die ins Logo einfach noch erhabener wirken. Und ja, das ist immer ein Highlight, ja.
Bist du damals nachts aufgestanden für Olympischen Spiele oder hast du das immer morgens nach dem Aufstehen geguckt?
Ich bin schon auch nachts wach geblieben oder eben aufgestanden.
Ja, das war ja damals auch Schulzeit, das war Mitte September.
Genau, ja, das war Mitte September. Ich habe versucht, ist nicht auszuschließen, dass ich ein, zwei Tage nicht in der Schule war, deswegen.
Ich habe immer die NOKs, die ihre Olympischen Spiele außerhalb der Sommerferien gelegt haben, habe ich immer verachtet dafür.
So. Ja, das ist ein Fehler im System auf jeden Fall. Genauso wie diese Zeitverschiebung an sich eigentlich.
88 Seoul war genauso. War auch erst Mitte September die Olympischen Spiele und das war auch schon während der Schulzeit, ging gar nicht.
88 Seoul war ich noch nicht in der Schule und das Schöne, weil ich habe an 88 wirklich meine erste olympische Erinnerung, weil ich da zum ersten Mal zum Frühstück Fußball schauen durfte. Das fand ich überragend und das fand ich super. Ich habe das natürlich noch nicht so wahnsinnig überrissen, aber es war eine prägende Erinnerung.
Das ja. Ich habe, ja, 82 ist bei mir, deswegen lassen wir das mit dem Alter. Das waren die Erinnerungen erstmal an Eröffnungsfeier und wie wir da hingekommen sind überhaupt. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir uns mal ein bisschen um den sportlichen Teil kümmern und wir fangen an und es gibt überhaupt keine Debatten darum. Es waren die Spiele der Kathy Freeman und darüber sprechen wir gleich hier bei der Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Das größte Sportereignis der Welt. MeinSportradio.de informiert dich täglich live und ausführlich. Olympia 2016. 33 Sportarten, 166 Nationen und 305 Medaillenentscheidungen. Vom 5. bis 21. August informieren wir dich täglich über das aktuelle Geschehen bei den Olympischen Spielen. Gemeinsam mit Athleten, Trainern und Funktionären analysieren wir in unserer täglichen Olympiasendung von 9 bis 12 die Entscheidungen in Rio. Alle Informationen findest du auf olympia.meinsportradio.de.
Olympia 2000, wenn man Leute auf der Straße fragt, die 2000 dabei gewesen sind oder die sich das angeschaut haben, werden sie alle einen Namen nennen, und das ist Kathy Freeman. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Kathy Freeman hat die Flamme entzündet, das olympische Feuer entzündet 2000 in Sydney. Und Tillmann, sie war die große Goldhoffnung der kompletten Nation und der kompletten Leichtathletik-Fans dort in Sydney. Und es muss ein unglaublicher Druck auf ihr gelastet haben damals.
Man hatte das Gefühl, dass die ganze Last dieses Landes auf ihren Schultern liegt.
Sie lächelte kaum, ne?
Diese Eröffnungsfeier dann nochmal ihren Teil dazu beigetragen hat, dass dieser Druck sicher nicht kleiner wurde.
Also sie lächelte ja auch nie.
Das stimmt. Sie lächelte nicht mal nach ihrem Triumph.
Genau, das war eine sehr, sehr verschlossene Person. Und ich hatte das Gefühl, dass sie einen unglaublichen Druck dort hatte, diese Goldmedaille zu holen, weil ganz Australien guckte auf sie. Und irgendwie, ja, man hatte nicht das Gefühl, dass es ihr wirklich gut damit geht.
Genau, ja. Man hatte das Gefühl, dass ganz Australien eigentlich nur diese Goldmedaille wollte. Also wenn sie die nicht gewonnen hätten, wären es fast schon verlorene Spiele geworden. So aus gefühlstechnisch und ja, was in Erinnerung bleibt zu ihrem verschlossenen, passt ja auch noch ihr Ganzkörpersuit mit Kapuze, diesmal nicht ohne Kapuze wie bei der Eröffnungsfeier, sondern sogar während des Laufs, ich bin mir nicht sicher, ist sonst nochmal auch danach jemand so gelaufen?
Nee, was ich noch weiß, ist, Florence Griffith Joyner ist Jahre vorher genauso gelaufen in einem Ganzkörperanzug und dann auch mit Kapuze. Und Kathy Freeman ist an diesem Tag beziehungsweise in diesen drei Rennen, Vorlauf, Halbfinale und Finale, auch in Ganzkörpersuit gelaufen. Und sie war auch nicht die schnellste nach dem Halbfinale. Sie ist auf Bahn 6 gelaufen damals.
Ganz genau, ja.
Hatte ihre schärfsten Konkurrentinnen hinter sich, unter anderem Donna Fraser, die hinterher nur Vierte geworden ist, oder Catherine Mary, die auf Platz 3 eingelaufen ist am Ende, oder Lorraine Graham. Aber sie ist auf Bahn 6 gelaufen und musste dann tatsächlich das Rennen relativ von vorne beginnen. Und sie ist da begonnen. Ich habe mir diese Ausschnitte nochmal angeguckt, auch mit dem Kommentatoren der Australier. Und das war einfach ganz, ganz großes Geschrei. Und alle waren sie wirklich, wirklich von ihren Sitzen gerissen. Und das war, also man spricht immer von the defining moment. Das war der Moment dieser Olympischen Spiele. Da kann auch Ian Thorpe nichts dran machen.
Auf gar keinen Fall. Und vor allem, sie ist auf die Zielgerade eingebogen oder so 150 Meter vor Ziel. Und da war sie nur dritte, vierte ungefähr.
Ja.
Ich habe mir auch ein Interview mit ihr angeschaut und sie hat danach gesagt, sie hat gemerkt, dass sie nur dritte, vierte ist, aber sie hat das Publikum gemerkt und sie hat die Vibes, wie sie sagte, gespürt, und sie haben sie auch ein bisschen mit zu diesem Sieg eben getragen, was eigentlich schon eine rührende Geschichte ist, weil, wie gesagt, der ganze Druck des Landes lag auf ihr und das Land hat dann quasi mitgeholfen, sie zu diesem Erfolg zu führen.
Sie hatte, das war ihre einzige Goldmedaille bei Olympischen Spielen, sie hat 96 hat sie in Atlanta Silber geholt und damals ja auch schon sehr, sehr erfolgreich gewesen. Sie war bei Weltmeisterschaften 1997 und 1999 in Athen und in Sevilla war sie auch Weltmeisterin geworden. Also es war ja nicht so, dass sie Außenseiterin war oder so, sondern sie war schon die Favoritin auf diesen Titel. Und ja, bei Commonwealth Games hat sie auch immer groß abgeräumt. Aber insgesamt, ja, ist da so ein Druck, und wenn man diesem Druck dann standhält, das ist die ganz, ganz große Leistung. 2003 ist sie leider schon zurückgetreten. Sie hat selber gesagt, niemand kann nachvollziehen, was sie für einen Druck hatte. Auf Wikipedia steht ihr Statement dann auch übersetzt. Ich denke, dass niemand, insbesondere nicht ich selbst, gewahr wurde, was für ein Opfer ich für Sydney bringen musste. Es war wunderbar, fabelhaft, der Gipfel meiner Karriere. Aber es war auch so unglaublich traumatisch. Traumatischer, als ich mir zu dieser Zeit zugestand zu empfinden. Und langsam aber sicher wurde mir klar, dass ich das alles nicht noch einmal durchmachen konnte.
Ja, es ist eine sehr, sehr weise Geschichte. Oder sie wollte eben diesen Druck nicht mehr haben. Und klar, er wäre niemals größer geworden. Und ja, es war einfach beeindruckend, wie du sagtest, großer Sport.
Ich bin leider kein Australier. Ich würde gerne erfahren, ob das in irgendeiner Weise zum Verständnis der Aborigines und der Einwohner von Australien, der anderen Einwohner von Australien, tut mir leid, dass ich jetzt nicht den politisch korrekten Begriff habe. Aber da würde ich mir wünschen, beziehungsweise würde ich gerne wissen, wie dann, ob es da eine Annäherung gegeben hat danach, weil es
das
war.
Das kann ich sogar ein bisschen beantworten, weil ich 6 Jahre später eben in Australien war. Ich war sogar in Sydney und habe diese Spielstätten besucht. Das war eigentlich todlangweilig, für mich war es sehr groß, aber es waren einfach nur Bauklötze. Aber ich habe dann eben bei Deutschen, die in den 60er Jahren gelebt haben damals in Australien, die sind ausgewandert in den 60er Jahren. Und ich habe bei denen 3 bis 4 Wochen gelebt. Und wir haben auch viel über Sport gesprochen eben. Und es hat auf jeden Fall was bewirkt. Also es ist schon immer noch so, dass die Aborigines auch dann in den Jahren danach nicht wirklich eingegliedert waren in die Gesellschaft. Aber es hat zum Verständnis vieles beigetragen, auf jeden Fall. Das haben ja auch dort eben die Australier im Nachhinein sehr bestätigt.
Sie hat auch während ihrer Ehrenrunde hat sie die Flagge der Aborigines gezeigt und ist damit die Ehrenrunde gelaufen mit der australischen und mit der Aborigines-Flagge. Und das ist eigentlich nach IOC-Kriterien ist das nicht erlaubt.
Genau, politisches Statement, ja.
Genau, als politisches Statement. Und wie gesagt, während dieser Zeit hat sie alles richtig gemacht. Das muss man einmal in aller Deutlichkeit sagen. Da war nichts falsch tatsächlich drin.
Nein, auf keinen Fall. Und sie war also in ihrer schüchternen, zurückhaltenden Art ja auch durchaus sympathisch und
ja,
so kam sie eben auch rüber und sie war ja das Gesicht der Spiele.
Ja, absolut. Wo wir schon bei der Leichtathletik sind, dann können wir auch mal auf andere Geschichten aus dieser Leichtathletik, auf diese Leichtathletik zurückgucken, weil jedes Mal bei den Olympischen Spielen sind die 100 Meter der Hauptwettbewerb, die 100 Meter der Männer, nicht so 2000, obwohl Maurice Greene damals mit einer guten Zeit gewonnen hat, vor Ato Bolden und Aberdeen Thompson, aber so richtig konnte das kein vom Hocker hauen damals, fand ich.
Das ging mir ähnlich. In der Tat ist es wirklich so, dass es mit Usain Bolt nochmal eine neue Dimension aufgenommen hat, dieser 100-Meter-Lauf.
Ja.
Ich glaube, erst seit Usain Bolt ist es wieder so dieses wirkliche Monster-Highlight der Spiele mit allem, was dazugehört. Und damals, ja, war dieser 100-Meter-Lauf nicht langweilig, aber eben nicht so aufgebauscht von Geschichten zwischen den Sportlern und ja, also Maurice Greene hätte ich dir noch nennen können. Viel mehr fehlt mir auch, ehrlich gesagt.
Ato Bolden, der ist damals für mich halt auch noch ein Begriff gewesen aus Trinidad und Tobago mit einer coolen Sonnenbrille immer auf der Laufbahn.
Ja, noch dunkel, ja.
Und die 200 Meter, und das ist eine ganz interessante Geschichte, hat damals Konstantinos Kenteris gewonnen aus Griechenland. Konstantinos Kenteris war mit seiner Kollegin 2004 einer der größten Favoriten auf die Sprint-Goldmedaillen oder Sprintmedaillen. Und damals gab es diesen unglaublichen Doping-Skandal, als sie eine Dopingprobe verpasst haben, dann irgendwann noch einen Unfall mit ihrer Vespa vorgetäuscht haben.
Sie sind geflüchtet, glaube ich.
Genau. Und dann tatsächlich von diesen Wettbewerben damals ausgeschlossen waren. Ekaterini Tanu hieß damals die Kollegin.
Ah, okay, ja, die hätte ich nicht mehr parat gehabt.
Und das war Konstantinos Kenteris, der 2000 die 200 Meter in 2009 damals gewonnen hatte. Auch vor Ato Bolden war damals Dritter. Aber die Sprintwettbewerbe, die langen Sprintwettbewerbe, wurden von Michael Johnson beherrscht. Und der hat damals eine richtige Show abgeliefert. Wenn auf 100 und 200 Meter nichts ging, auf 400 Metern ging auf jeden Fall was. Michael Johnson war damals eine der ganz großen Geschichten, auch nach 1996, wo er ja schon 400 und 200 Gold geholt hatte.
Ja, also die Erscheinung des Michael Johnson mit seinem aufrechten, starksigen Lauf,
ja.
Also jeder, den würde man aus 1000 Läufern, würde ihn an ihn herauskennen. Und er hat diese 400 Meter über Jahre einfach dominiert.
Ja, also Michael Johnson damals noch ein letztes Ballyhoo. Wie gesagt, 96 waren seine großen Olympischen Spiele und dieser aufrechte Laufstil, der ihn damals bekannt gemacht hatte, den fand ich schon richtig beeindruckend. Also ich
fand's cool, auf jeden Fall. Also es war was Besonderes irgendwie.
Ich war ein großer Michael Johnson Fan, obwohl auch bei ihm natürlich Doping-Gerüchte immer wieder gewabert haben. Die 4x400 Meter Staffel wurde zum Beispiel ja auch disqualifiziert, weil sein Mitläufer Antonio Pettigrew dann des Dopings überführt worden war und ja, Michael Johnson hat aber die 400 Meter gewonnen. Und dann müssen wir tatsächlich auch noch auf eine Geschichte zu sprechen kommen, die 800 Meter der Herren. Und über Nils Schumann. Und bevor wir darüber sprechen, lassen wir mal Wolf-Dieter Poschmann sprechen. Wolf-Dieter Poschmann, die letzte Runde oder die Schlussrunde von Nils Schumann, Sydney 2000 bei den 800 Metern. Das hören wir jetzt mal.
Langsames Tempo, das ist jetzt schon klar. Könnte ein Trumpf sein. 53, 43. Sehr langsam für ein Finale. Damit ist alles möglich. Nils Schumann liegt schlecht. Er muss da rauskommen jetzt irgendwann. Am besten jetzt gleich hinter dem Algerier. Sonst ist es zu spät. André Bucher sucht die Entscheidung von vorne. Borsakowski kommt jetzt schon außen vorbei. Langer Weg. Und der erste Körperkontakt, Bucher im Innenraum. Nils Schumann, da ist die Lücke. Da müsste er jetzt durch. Und da geht er auch durch. Noch ist er auf einem Medaillenplatz. Aber es wird eng. Borsakowski kommt. Und Kipketer kommt. Und Zeitgerni. Jetzt ist Nils Schumann an zweiter, dritter Position. Außen Kipketer. Schumann vorne. Schumann vorne. Schumann wird Olympiasieger. Wahnsinn. Wahnsinn! 1,45, aber wer schaut jetzt auf die Zeit?
Wolf-Dieter Poschmann, er ist beim Fußball relativ kritisiert worden, immer für seinen Kommentar. Aber, Tillmann, ich fand ihn bei der Leichtathletik war er immer gut, vor allen Dingen, weil er vom Fach war. Er war selber früher deutscher Meister über die Mittelstrecke. Den fand ich
er ist eine Ikone. Also man will es eigentlich bei der Leichtathletik nicht missen, Poschmann. Er hat eben, wie du sagtest, diese Expertise, aber er paart es auch mit durchaus angebrachten Enthusiasmus. Er ist zwar natürlich, wie die Öffentlich-Rechtlichen eben sind, sehr, sehr patriotisch und sehr, sehr, sehr auf die Deutschen fixiert, aber er geht eben schon komplett aus sich raus, wie man eben auch gehört hat. Und da dieser 800-Meter-Lauf war eine der prägendsten Geschichten. In der Leichtathletik vielleicht neben Casey Stübmann für mich auf jeden Fall die prägendste, weil Nils Schumann eben nicht der große Favorit war. Und natürlich hat Poschmann das dann auch transportiert in seinem Kommentar.
Ja, also Nils Schumann, damals hat er die 800 Meter gewonnen. Das war ein großes Rennen eigentlich. Auch die Leute, die dabei waren oder die Sportler, die dabei waren, haben für ein wirklich tolles Rennen gesorgt. Damals war der Däne Wilson Kipketer, der aus Kenia nach Dänemark ausgewandert war.
Genau, der große Favorit eigentlich.
Genau, er war der große Favorit damals, war auch lange Zeit ungeschlagen. Jemand wie Juri Borsakowski hatte im Halbfinale eine unglaubliche Show abgezogen, als er 600 Meter lang auf dem letzten Platz war und weit abgeschlagen. Und dann
der hatte teilweise 10, 15 Meter Rückstand aufs Feld eigentlich und das war Wahnsinn, ja.
Genau, und hatte dann auf den letzten 200 Metern dann einfach mal den Turbo angestellt. Und dieses Schumann-Rennen, also es gibt halt drei Rennen, die wirklich auf der Mittelstrecke aus deutscher Sicht in Erinnerung immer bleiben werden. Das 88 Dieter Baumann in Seoul, 92 Dieter Baumann Barcelona. Wenn ihr die Folge mit Axel hört, die 92er Folge, das Spiel meines Lebens, da haben wir auch den Kommentar von Dieter Adler und Gerd Rubenbauer mit drin. Und jetzt hier dann dieses Rennen über 800 Meter. Nils Schumann, tatsächlich auch er war irgendwann mit Dopingvorwürfen verstrickt.
Er war lange im Zwielicht. Ich glaube, er wurde nie überführt, aber es hatte natürlich eine dunkle Seite dann so im Nachhinein gesehen.
Er war, sein Trainer war Thomas Springstein und der war ja auch der Trainer von Katrin Krabbe und Grit Breuer und Katrin Krabbe ist ja auch des Dopings überführt worden und deswegen hatte man immer gesagt, ja gut, dann muss Nils Schumann wohl dazugehört haben und aber er ist nicht überführt worden und trotzdem leider waren diese Dopingvorwürfe immer da und er hat halt seine Bestzeit über die 800 Meter hat er innerhalb von 4 Jahren um 4 Sekunden gedrückt, obwohl das eigentlich schon sogar noch geht, finde ich.
Ja, ich finde auch, es geht einigermaßen. Und dieses Rennen, also wenn man jetzt mal sich das Rennen anschaut, es war eigentlich auch auf ihn zugeschritten. Also es war nicht zu schnell.
Ja.
Und also ein ganz schnelles Rennen hätte er sicher nicht gewonnen.
Ja. Haile Gebrselassie hat damals die 10.000 Meter gewonnen.
Das hätte ich vorhin nachher auch noch gesagt. Ja, das war so der Beginn eigentlich, oder? Von Haile Gebrselassie.
Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich meine, er hatte öfter mal Pech bei Olympischen Spielen und das war so dieses Duell gegen Paul Tergat damals auch aus Kenia, was sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Und genau, ja. Gebrselassie hat damals die Goldmedaille geholt. Er war absoluter Held dann in, auch in Äthiopien beziehungsweise in ganz Afrika dann auch. Ein großer, großer Held. Damals ist Florian Schwartow auch noch gestartet. Über die 110 Meter.
Okay, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich gestehen.
Ist damals auf Platz 6 eingelaufen. Ein Kubaner hat gewonnen, Anja Garcia. Und Mark Creer ist auf Platz 3 eingelaufen. Florian Schwartow auf Platz 6. Fallen dir sonst noch Sachen ein von der Leichtathletik?
Ja, also wir haben eigentlich wenig in den technischen Disziplinen, die ja immer so das deutsche Steckenpferd sind. Lars Riedl hat auf jeden Fall Silber gewonnen, glaube ich, gegen seinen Intimfeind, sage ich mal, in Anführungszeichen, Virgilius Anekla, hat ja. Er damals verloren. Er hat oft genug gewonnen, damals hat er verloren. Im Speerwerfen zum Beispiel hatten wir gar keine Chance, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Doch, Raymond Hecht ist damals Vierter geworden.
Ah, okay. Den hatte ich noch im Kopf, aber ich wusste nicht genau, wie er gelandet ist. Aber wir haben nicht so viel gerissen, muss ich sagen.
Also Lars Riedl hatte seinen großen Moment 1996 und ich glaube auch Weltmeister ist er ja häufiger geworden. Aber 2000 ist er an Virgilius Alekna gescheitert, der damals sogar 80 Zentimeter weitergeworfen hatte als Lars Riedl. Speerwurf Raymond Hecht auf Platz 4 und Boris Henry auf Platz 7. Die beiden, das waren so für 5-6 Jahre waren das die beiden Speerwerfer, die das deutsche Team dann hatte. Jan Seleschny ist damals Olympiasieger geworden.
Der auch sehr lange geworfen hat. Ja.
Jan Seleschny, der mal versucht hat, Baseball-Pitcher zu werden, weil er halt so ein unglaubliches Tempo im Arm hatte, womit er ja dann ein Speerwerfen gehabt hat. Und dieses Experiment ist abgebrochen worden, weil er keine Kontrolle über seinen Ball hatte.
Ja gut, die Technik ist auch komplett anders.
Ja, ja, genau. Und er hat die Leute abgeworfen und da hat man das Experiment relativ schnell dann für beendet erklärt.
Wäre auf jeden Fall der Erste gewesen.
Ja. Ekaterini Tanju, über die wir eben gesprochen haben, die hat sogar die 100 Meter der Damen gewonnen.
Oh, okay. Das hatte ich nicht mehr schon.
Ja. Die 800 Meter Maria Mutola. Auch jemand, den man leicht vergisst, aber auf jeden Fall immer noch im Gedächtnis ist dann auch. Tja, das waren die Leichtathletik-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Wenn wir uns gleich wieder hören, kümmern wir uns mal um was anderes. Unter anderem um den Typen, der jetzt Post von Wagner schreibt und sich damals nicht entblödet hat, quasi eine gesamte Schwimmsportnation zu beleidigen. Darüber sprechen wir hier gleich bei Das Spiel meines Lebens 2000 mit Tillmann.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hier ist das Spiel meines Lebens mit Tillmann. Wir kümmern uns um die Olympischen Spiele 2000 und wir sind gerade eben im Vorgespräch mal so ein bisschen die Sportarten durchgegangen, worüber wir noch sprechen können. Und uns ist ein Name aufgefallen, an dem wir nicht vorbei konnten. Das ist Viradech Kotny. Tillmann, der hat damals im Säbelfechten zwar nur in Anführungsstrichen die Bronzemedaille geholt, aber er hat damals für unglaublich viel Aufsehen gesorgt.
Genau, er hat diesen Sprung, Tigersprung, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, der ein bisschen, eigentlich so ein bisschen holprig ausschaut, aber extrem prägend ist und den hat er, glaube ich, mitentwickelt oder er hat ihn zumindest salonfähig gemacht. Er war ja so eine kleine, schmächtige Persönlichkeit, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und mit diesem Sprung war halt einfach eine prägende Bewegung, sage ich mal.
Ja, Viradech Kotny hatte auch mit der Säbelmannschaft Bronze geholt, zusammen mit seinen Kollegen Dennis Bauer und Alexander Weber. Und der Ersatzmann war Ero Lehmann. Und Ero Lehmann als Ersatzmann hat nicht mitgefochten. Und der Ersatzmann sollte damals keine Medaille bekommen. Und da hat Viradech Kotny dann Ero Lehmann mit auf das Siegertreppchen geholt und hat ihm seine Medaille gegeben, seine Bronzemedaille. Hat er hinterher noch so einen Fairplay-Preis vom Deutschen Olympischen Sportbund für bekommen. Und ist dann hat er aber die Staatsbürgerschaft wieder gewechselt. Er war Sohn einer Thailänderin und eines Deutschen und hat dann die Staatsbürgerschaft gewechselt, beziehungsweise ist dann für Thailand gestartet und 2007 zurückgetreten. Und er war auch nach dem Tsunami 2004 dann sehr, sehr aktiv. Also eine wirklich große Persönlichkeit.
Hat er 2004 nochmal was gewonnen dann für Thailand?
Er war 2004 dabei, aber er hat nichts mehr gewonnen.
Ah, okay.
Aber eine große Persönlichkeit, eine kleine Person, eine große Persönlichkeit und tatsächlich eine Geschichte, die wir nicht verschweigen wollten hier. Wieradech Kotny. Ansonsten waren die Fechtwettbewerbe eher mau damals. Also die Zeiten von Anja Fichtel und Zita Funkenhauser und Sabine Bau waren leider komplett vorbei. Ja. Damals 2 Silbermedaillen, 3 Bronzemedaillen bei den deutschen Spielern und bei den deutschen Fechtern. Und eine andere Geschichte, über die wir natürlich sprechen müssen, ist die Goldmedaille von Jan Ullrich im Radfahren.
Ja, das ist eine wirklich prägende Erinnerung, weil ich habe 96 angefangen, Radsport zu schauen, als Ullrich so im virtuellen gelben Trikot gegen Jan Ries war.
Ja.
Und habe das wirklich sehr, sehr groß verfolgt. Und da war eben diese Situation so echt fast schon unwirklich, dass also Ullrich, Andreas Klöden und Alexander Vinokurov waren dann ausgerissen. Mhm. Und alle drei waren ja beim Team Telekom damals. Und es war irgendwie klar, dass irgendwas gemauschelt werden könnte. Und Alexander Vinokurov hat dann irgendwie versucht, einmal anzutreten und hat sich dann einen riesen Rüffel von Jan Ullrich eingefangen, der wirklich mit ihm diskutiert hat auf dem Rad. Und dann im Endeffekt hat er dann kurz vor dem Ziel nochmal angegriffen und hat die Goldmedaille nach Hause geholt.
Also, Jan Ullrich hat die Goldmedaille damals nach Hause.
Genau, meinte ich, ja. Genau.
9 Sekunden vor Alexander Vinokurov, der sich dann aber die Goldmedaille 2012 in London geholt hat. Andreas Klöden damals Dritter geworden und das Zeitfahren gewann Vjatcheslav Jekimov vor Jan Ullrich und Dritter wurde damals Lance Armstrong. Dem ist das aber aberkannt worden, diese Bronzemedaille 2013, wegen dieser Dopingvorfälle. Und da müssen wir jetzt mal gerade, da muss ich jetzt gerade mit dir drüber sprechen. Ich habe das Gefühl, jeder Sportfan, so in unserem Alter, beziehungsweise so von deinem Alter bis zu meinem Alter, jeder Sportfan war auch um die Jahrtausendwende, beziehungsweise Mitte der 90er, großer Radfan und hat für die Bergetappen bei der Tour de France alles stehen und liegen gelassen.
Also, ich hätte, also so 97 bis 2002, 2003 jeweils, also da habe ich für kein Geld der Welt hätte ich die Bergetappe nicht angeschaut.
Ja, ich genauso. Und ich war von dieser überragenden Naivität und ich habe gedacht, die dopen alle bis auf Ullrich.
Alle bis aufs Team Telekom, dachte ich sogar. Also das war wirklich eine überragende Naivität, ja.
Aber hat sich das dann bei dir auch geändert, als dieser Team Telekom-Skandal dann aufflog und wo dann auch gesagt worden ist, hier, Ullrich, ich habe nie jemanden betrogen, womit er ja vielleicht sogar recht hat, weil seine Mitfahrer hat er ja nicht betrogen, die haben ja alle gedopt. Ich zum Beispiel habe danach komplett aufgehört, Straßenradfahren zu gucken.
Nein, ich nicht, muss ich sagen. Sie haben wirklich alle gedopt und sie dopen vielleicht sogar auch noch heute.
Ja.
Das weiß man nicht. Vielleicht sprechen wir in 15 Jahren wieder drüber und dann sagen wir, wie naiv wir waren. Aber es ist, ich glaube, dass wir dann den kompletten olympischen Sport nicht anschauen dürften. Und der Radsport hat auf jeden Fall seine Facetten und es hat durchaus seinen Charme und seinen Reiz. Also die diesjährige Tour de France war ja relativ langweilig, sage ich, mit Dominator Chris Froome. Mhm. Aber diese menschlichen Dramen, wenn jemand einbricht oder so, die spielen sich ja immer noch ab. Und das ist schon, es hat einen großen Reiz, auch noch heute für mich.
Ja, für mich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Und damals, 2000, das war einer der Hauptwettbewerbe für mich, das Straßenrennen der Herren zu gucken mit Jan Ullrich. Bei den Damen zum Beispiel ist Hanka Kupfernagel Zweite geworden in einem Fotofinish damals, wurde von einer Niederländerin besiegt. Ist auch so eine Geschichte.
Da, wo sie den Mittelfinger gezeigt hat?
Ja, genau. Ich meine, das war mit dem Mittelfinger, hat sie irgendeinem Funktionär oder so gezeigt.
Genau, weil ich glaube, dass ihre damalige Lebensgefährtin, ich weiß nicht, welche, ob die immer noch ihre Lebensgefährtin ist, weil sie die nicht nominiert haben.
Genau.
Und sie hätte, glaube ich, die Edelhelferin für Hanka Kupfernagel sein sollen. Und sie haben sie nicht nominiert und sie hat es damals eben durch den Mittelfinger zum Ausdruck gebracht.
Ja, große Geschichte damals auch. Jetzt fällt sie mir wieder ein, wo ich den Namen Hanka Kupfernagel dann sehe.
Das stimmt, ja. Ich wusste nicht genau, ob es 2000 war. Es hätte ja auch 2004 für mich sein können, aber da, wo sie Silber geholt hat, auf jeden Fall, ja.
Ja, das waren die Straßenradwettbewerbe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt für mich kaum einen ästhetischeren Sport als Bahnradsport, wenn er in dieser Mannschafts- oder Einerverfolgung gefahren wird. Erstens, unglaublich coole Räder. Zweitens, Helme bis zum Hintern. Und drittens, ein unfassbares Tempo. Und ich finde, die Choreografie bei einer Viererverfolgung, die ist die es heute noch gibt, aber für die ich mich heute nicht mehr so interessiere, das war um die Jahrtausendwende, war sie fantastisch und das deutsche Team damals nicht zu besiegen.
Das ist richtig, vor allem dieser Vierer hat wirklich, wie du sagtest, auch an Reiz oder an Wertigkeit verloren. Das war auch eins dieser Rennen, die sich fast alle unbedingt anschauen mussten. Es waren ja auch Helden, also die sind auch immer relativ weit gekommen bei den Sportler des Jahreswahlen, dann, wenn sie denn erfolgreich waren. Und wie du sagtest, diese Choreografie und dieses taktische Gespür, wann fährt wer nach vorne und so weiter, es hat einen extremen Reiz, auf jeden Fall.
Robert Bartko hat damals die Goldmedaille in der Einerverfolgung geholt und in der vor damals Jens Lehmann und in der Viererverfolgung oder in der Mannschaftsverfolgung Bartko, Daniel Becke, Guido Fulst, Olaf Pollack und Jens Lehmann und auf Rädern vom FES. Und das war für mich damals der Olymp von Fahrrädern, das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Das war mit so großen Zeichen auf diesen Rädern drauf, FES. Und damit haben sie damals gewonnen.
Ja, ich glaube, es war das erste Mal oder das einzige Mal sogar, dass zwei Deutsche im Finale waren.
Das kann
und ich
sein.
Glaube, dass Robert Bartko, ich weiß nicht, ob es die erste Medaille oder die erste Goldmedaille war der Olympischen Spiele, für Deutschland eben. Und es wurde dann eben, das war, als es feststand, dass zwei Deutsche im Finale sind, war es schon so eine Erleichterung eigentlich.
Ja. Damals im britischen Team übrigens Bradley Wiggins noch mit dabei gewesen.
Damals schon, okay. Ja. So alt hätte ich den gar nicht geschätzt.
Nee, das habe ich auch nicht gedacht. Im Sprint damals ist Jens Fiedler Dritter geworden und die Sprinter habe ich ja für ihre unfassbaren Oberschenkel beneidet.
Ja, also ich persönlich finde sogar den Sprint noch spannender, weil eben dieses taktische Moment mit diesen Stehereien noch dazukommt. Und wenn diese, wie du sagtest, Muskelberge da auf den Fahrrädern irgendwie diese Stehversuche machen, was immer so ein bisschen slapstickhaft ausschaut, und irgendwann fängt einer an und die Hölle bricht los, es ist beeindruckend auf jeden Fall.
Ja.
Und eine deutsche Domäne, also auch bis heute. Also
absolut.
Wir haben auch dieses Jahr wieder, vor allem bei den Mädels eben, große Chancen im Sprint.
Christina Vogel unter anderem.
Genau, Miriam Welte. Ich weiß nicht, ob ist Teamsprint dabei überhaupt?
Ich meine, Teamsprint ist dabei und Christina Vogel ist bei meinsportradio.de dabei mit den Rio-Reisern. Die haben wir 2-3 Mal interviewt. Eine unfassbar sympathische Person, Christina Vogel.
Der genau.
Hat auch eine große Geschichte zu erzählen. Bahnradsport 2000. Wenn man über Tennis 2000 sprechen will, dann muss man über Roger Federer und Miroslava Vavrinec reden, weil die haben sich damals kennengelernt.
Genau, sie war damals auch dabei. Sie war
für Tschechien
relativ früh ausgeschieden.
Ja.
Aber es war der Beginn der großen Liebe eben. Und heute haben sie 4 Kinder und reisen zusammen durch die Tenniswelt.
Ja, immer noch. Und tatsächlich wissen das gar nicht so viele, dass Mirka Vavrinec damals für die Schweiz auch angetreten ist, nicht mal für Tschechien, sondern für die Schweiz und in der ersten Runde damals gegen Jelena Demenjeva 1-6 ausgeschieden ist und trotzdem hat es gefunkt. Ich glaube, die beiden haben sogar Mixed zusammengespielt.
Das werde ich. Das wollte ich gerade noch fragen, ja?
Nee, es gab damals gar kein Mixed.
Natürlich die Story gewesen.
Das wäre die Geschichte gewesen, ja. Roger Federer ist damals im Halbfinale ausgeschieden gegen und das auch eine Geschichte, die man so vielleicht sich gar nicht mehr so richtig nach vorne geholt hat, gegen Tommy Haas. Tommy Haas hat damals Silber geholt.
Es war der Beginn quasi oder der Beginn der Hoffnung, dass wir neue deutsche Tennishelden haben. 99 ist Steffi Graf zurückgetreten und bei den Mädels war wirklich noch sehr Brachland, was die Spitzenergebnisse anging. Und durch Tommy Haas eben diese Silbermedaille dachte man eigentlich eher mit Nicola Kiefer zusammen, waren so die Gesichter und mit der Silbermedaille in Sydney hat Tommy Haas eigentlich so auch bei mir die Hoffnung eigentlich, es kann noch nicht vorbei sein mit der deutschen glorreichen Tenniszeit.
Ich weiß noch, dass Hans-Jürgen Pohmann mal bei einer Übertragung aus Melbourne nicht Kiefer und Haas gesagt hat, sondern Kies und Hafer. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich da wieder beruhigt hatte, weil ich so lachen musste. Kies und Hafer haben doppelt gespielt.
Und Kiefer war ja eigentlich zu der Zeit, glaube ich, noch so ein Stück früher eingeschätzt zumindest als Tommy Haas.
Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall 2000 war er nicht dabei beim Einzel. Und damals war mit Tommy Haas zusammen, hat David Prinosil gespielt und die sind im Viertelfinale ausgeschieden. Nikola Kiefer war dabei. Doch, Nikola Kiefer war dabei. Er war an 9 sogar gesetzt und Tommy Haas war ungesetzt. Und ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass Tommy Haas damals das Halbfinale erreicht hatte, nach Siegen über Wayne Ferreira, den er erst in der ersten Runde besiegt hat, dann Andreas Vinci Guerra aus Schweden, Alex Koretscher und dann tatsächlich Roger Federer im Halbfinale. Im Finale hat er gegen Jewgeni Kafelnikov in 5 Sätzen verloren.
Genau, Roger Federer war auch zu dieser Zeit noch sehr aggressiv. Also er war so eher eigentlich in der Jugend eben oder zu dieser Zeit noch dieser Ja, ich glaube, er hat wirklich sehr viele Schläger zerstört in den Spielen.
Ja.
Und er hat auch in dem Spiel von Tommy Haas, was man heutzutage ja nicht mehr sieht, dass er wirklich Schläger schmeißt. Und es war ungefähr in der Zeit, wo er sich gedacht hat, entweder bleibe ich dieser Spieler, der ich jetzt bin, oder ich werde Weltklasse und reiß mich zusammen. Das muss zu dieser Zeit irgendwie gewesen sein. Das hat er auch damals später in Interviews gesagt. Und er hat damals eben, ich glaube 2003 hat er seinen ersten Grand Slam gewonnen, Roger Federer. Und das muss dann eben zu dieser Zeit gewesen sein, wo er auch sich selber ein bisschen gezügelt hat.
Ja. 2000 hat er auf jeden Fall noch das Spiel um Platz 3 gegen den Franzosen Arnaud Di Pasquale verloren. In 3 Sätzen.
Den hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja.
Roger Federer will auch 2016 nochmal Gold gewinnen, weil das fehlt ihm noch. Im Herren-Doppel hat er es geholt, im Herren-Einzel noch nicht. Und das ist sein letztes, vielleicht letztes großes Ziel, noch einmal olympisches Gold zu gewinnen. Und dafür tut er alles. Aber 2000 hat er vielleicht kein Gold geholt, aber er hat in der Liebe den Olympiasieg geholt.
Das ist eigentlich die schönste Geschichte.
Ja, absolut. bevor wir aufhören, müssen wir natürlich noch übers Schwimmen sprechen. Und da habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt von einer Schlagzeile, die damals die Runde gemacht hat. Das deutsche Team hat wirklich nicht gute Ergebnisse damals gebracht. Darum muss man gar nicht so richtig drum rum reden. Es wurde auch hinterher sehr, sehr viel getan, beziehungsweise es wurden viele Schuldige gesucht. Aber damals die Sportredaktion von der BZ, von der Berliner Zeitung, rühmte sich immer als sehr, sehr unabhängig von der Chefredaktion. Das Problem war, das galt nur bis Seite 1. Und die Chefredaktion, damals in Form von Franz Josef Wagner, die Bildleser werden sich an Post von Wagner natürlich erinnern und vielleicht auch mit Grausen abwenden. Franz Josef Wagner war damals der Chefredakteur und hat die Schlagzeile Franzi van Speck als Molch holt man kein Gold in die BZ gesetzt damals, nachdem Franziska van Almsick über 200 Meter Freistil im Halbfinale ausgeschieden war. Eine
Die Beleidigung ist schon krass. Also wenn man sich das überlegt, es ist schon... Vor allem die Franzi von Almsick war ja so der Schwimmstar eben nach 92 und 96 und hat eben, also mit der Schlagzeile, also ich maß es mir nicht an, ihr zu sagen, sie war nicht austrainiert oder so.
Es gibt keine schlimmere Schlagzeile, die du bringen kannst als sowas.
Auf gar keinen Fall.
Das ist eher abschneidend und sowas ist einfach schäbig und schmutzig, aber es ist eine Schlagzeile, die mir im Kopf geblieben ist. Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, in irgendeiner Weise mal in entfernter Form was mit Journalismus zu tun zu haben. Aber da habe ich gedacht, nee, das macht man nicht. Das ist einfach, das gehört sich nicht. Und selbst wenn sie nicht in Form gewesen ist damals, und sie war nicht in Form, sie hatte keine gute Form, weil sie dann ja auch früh ausgeschieden ist. Und trotzdem ist das einfach schäbig, wie das gemacht worden ist.
Genau, es ist unter die Gürtellinie. Ja. Ich denke, er wird es so gewollt haben, aber es ist einen Schritt zu weit auf jeden Fall.
Ja. Damals der entscheidende Schwimmer beziehungsweise der bestimmende Schwimmer war damals Ian Thorpe. Vor heimischem Publikum hat er über die 200 Meter Freistil leider an Pieter van den Hogenband musste er den Olympiasieg abgeben. Pieter van den Hogenband damals mit Weltrekord. Aber über die 400 Meter Freistil konnte er den eigenen Weltrekord dann auf 3:40:59 verbessern. Und hat dann auch in den Staffeln, hat er zum Beispiel mit der 400x100 Meter Freistil hat er Gold geholt und auch mit der 4x200 Meter Freistil. Und insgesamt war er so der bestimmende Schwimmer. Und ich weiß noch ganz genau, es wurde damals immer gesagt, dass er so eine unfassbar hohe Schuhgröße oder große Schuhgröße hatte.
Ganz genau, es wurde ganz oft erwähnt. Und er war durch eben diese 3 Goldmedaillen auch im Prinzip der Katalysator für die Stimmung im Land. Also er war in der ersten Woche, was Casey Freeman für die zweite Woche eben war, er war der Local Hero und er hat es auch da durchaus erfüllt mit der Medaille.
Ja, aber er war nicht so erfolgreich wie Bei den Damen Inge de Bruijn, die hat nämlich noch mehr Medaillen geholt.
Die hat vor allem die kurzen Freistil-Geschichten gewonnen, oder?
Genau, 50 und 100 Meter Freistil hatte sie gewonnen. Dann die 100 Meter Schmetterling hatte sie noch gewonnen. Und dann war sie, glaube ich, auch noch bei den 4x100 Meter Freistil-Staffel war sie noch mit dabei und hat eine Medaille geholt. Und Franziska von Almsick hat damals in der 4x200 Meter Freistil-Staffel sogar noch eine Bronzemedaille geholt. An der Seite von Antje Busch-Schulte, Sarah Harstig und Kerstin Kielgers. Und ich weiß noch,
Antje Britta Steffen ist im Vorlauf geschwommen, glaube ich, oder?
Genau, Britta Steffen und Maike Freitag im Vorlauf und Franziska von Almsick im Endlauf. Und Antje Busch-Schulte war immer eine, die war immer eine der ersten am Mikrofon. Die hat sich immer gestellt. Das genau. Weiß ich auch noch.
Und, ihre Schnauze waren damals schon, also sie hat einfach freie Laune gesprochen und das war mal positiv und mal halt auch negativ und das war einfach authentisch.
Ja, aber du konntest ihr niemals vorwerfen, dass sie sich in irgendeiner Weise gedrückt hat. Also ich fand Antje Busch-Schulte da damals immer wirklich gut.
Ich mag sie bis heute. Also sie tritt ja ab und zu immer mal wieder in Erscheinung mit Meinungen oder so. Und ich fand auf jeden Fall durch eben ihre Klarheit, dass sie auf jeden Fall sehr schön war. Ja. Sehr, sehr, sehr schön gesprochen hat und sehr, sehr gute Sachen gesagt hat.
Ich sehe gerade, sie ist jünger als ich. Ja.
Dazu sage ich jetzt nichts.
Da, ja, mir fehlen dann auch so ein ganz kleines bisschen die Worte. Wir wollen aber abschließen. Das war
eine Sache
hätte ich noch zum
deutschen Schwimmer. Steve Tiloke hat da damals die einzige Einzelmedaille gewonnen für die Deutschen. Und es war auch die letzte deutsche Männermedaille als Einzelmedaille.
Ja, und wir müssen natürlich noch den jungen Herren aus Äquatorial Guinea über die 100 Meter Freistil werden.
Also für mich auch eines der Geschichten, also jeder wird Eric Musambani den Namen schon mal gehört haben.
Also Eric Musambani hatte damals den ersten Vorlauf über 100 Meter Freistil. Er sollte ihn mit zwei anderen Schwimmern schwimmen. Die sind beide aber quasi am Startblock ins Wasser gefallen und haben beide einen Fehlstart erzeugt und sind beide disqualifiziert worden wegen dieses Fehlstarts. Und
ich wusste gar nicht, dass das geht übrigens, dass man zwei Leute disqualifiziert wegen eines
Fehlstarts. Die sind beide hintereinander sind sie disqualifiziert worden.
Okay, und er stand dann so wie ein betröppelter Pudel auf diesem Startblock. Er ist nämlich nicht mal ins Wasser gesprungen und
genau.
Hat ihn richtig angesehen, was er kann es gar nicht so überreißen, was gerade passiert.
Genau, und dann ist er halt geschwommen als einziger und ist auf den letzten 20 Metern beinahe zusammengebrochen beziehungsweise ertrunken. Aber er hat diese 100 Meter geschafft in einer Minute 49 und einer Minute 50. Und er ist der langsamste Sieger eines Schwimmrennens über die 100 Meter Freistil ever geworden, weil er das Rennen ja auch gewonnen hat, dadurch, dass er der Einzige war, der angetreten ist. Die anderen beiden disqualifiziert.
Ich glaube nämlich, dass es in Äquatorial Guinea gar keine Pools gibt. Er konnte das auch nicht so trainieren und vor allem nicht so lange Pools. Und er hat damals losgelegt wie die Feuerwehr für seine Verhältnisse. Und dann ist ihm hinten raus komplett die Puste ausgegangen.
Aber das sind ja diese Geschichten, die Olympia dann auch so ausmachen. Wenn man sieht, dass in den Vorläufen über 100 Meter bei der Leichtathletik Leute dabei sind, die 15 oder 16 Sekunden brauchen für die 100 Meter. Und trotzdem war nie das Gefühl da, dass Leute in irgendeiner Weise hämisch gewesen sind. Und bei Eric Musambani war es damals dieses unglaublich volle Schwimmstadion. Sie haben ihn alle nach vorne gepeitscht und haben alle gewollt, dass er dieses Rennen beendet. Und ich kann nicht ausschließen, dass da auch ein paar Leute dabei waren, die ihre Helme freien Lauf gelassen haben. Aber insgesamt fand ich damals, die Stimmung war unglaublich fair. Und Musambani hat hinterher gesagt, er sei sehr, sehr happy. Und er war vielleicht auch einer der Helden dieser Spiele.
Auf jeden Fall. Also es war wirklich so der olympische Gedanke in einer Minute 50 zusammengefasst. Und ja, ich werde es nicht vergessen. Also wie er da beinahe absäuft und sich ins Ziel kämpft. Ein schöner Moment aus sportlicher Sicht.
Wir haben angefangen mit Beachvolleyball quasi, damals als wir gesagt haben, Bondi Beach war so ein bisschen der Inbegriff der Spiele damals. Wir hören auf mit Beachvolleyball und wir müssen natürlich darüber sprechen, dass Arman Hager damals bei den ersten Olympischen Spielen im Beachvolleyball dann auch gleich eine Medaille geholt haben und dass sie das Spiel um Platz 3 gegen zwei Portugiesen, gegen Maia und Brenja gewonnen haben mit 12:9 und 12:6. Damals wurde noch im kurzen Format gespielt. Inzwischen geht es ja bis 21, um das Ganze noch ein ganz kleines bisschen nach auszudehnen. Aber damals Axel Hager und, wie heißt er mit Vornamen?
Jörg
Amann, genau. Die waren dann Platz 3 und haben tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen für eine Beachvolleyball-Euphorie auch in Deutschland gesorgt.
Genau, sie haben, also dieses Format damals war sehr, sehr komisch, wenn du es schon angesprochen hattest. Es war irgendwie nur ein Satz bis 15 in den Vorrunden.
Genau.
Und dann im Finale eben 2 Sätze bis 12, was heute alles ganz anders ist. Aber sie waren eben dieser Startschuss auch für das deutsche Beachvolleyball.
Tja.
Jeder Beachvolleyballer kennt Amal Hager. Also das ist...
Ja, und wie gesagt, mündete dann in dem Erfolg 2012 von Brink und Reckermann, die an der Horse Guards Parade in London dann Gold geholt haben. Aber angefangen hat es mit Amal Hager 2000 in Sydney. Das waren die Olympischen Spiele 2000. Das war das Spiel meines Lebens von Tillmann, meinem Gast. Tillmann, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Erinnerung.
Mir auch, es war sehr schön. Es war auch schön, in den Erinnerungen zu schwelgen.
Ja, war es tatsächlich. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier so erzählt haben, freue ich mich darüber, wenn ihr eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst. Das Spiel meines Lebens hat eine eigene Rubrik beziehungsweise einen eigenen Feed auf iTunes. Und so eine Bewertung bei iTunes ist tatsächlich so ein ganz kleines bisschen auch die Währung, um dann neue Hörer zu erschließen. Und ansonsten freuen wir uns auf Olympia 2016 in Rio. Der eine guckt mehr, der andere weniger. Wir hoffen, ihr freut euch auch auf Olympia. Das war's für heute. Viel Spaß im weiteren Programm von meinsportradio.de und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ciao.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.